In Deutschland leben mindestens 8,7 Millionen Menschen, die an Diabetes Typ 2 erkrankt sind. Ihr Zuckerstoffwechsel funktioniert nicht so, wie er soll. Dadurch haben sie beispielsweise mehr Durst als andere, fühlen sich oft schwach und müde. Tatsächlich entwickelt sich Diabetes Typ 2 in der Regel über viele Jahre, ohne dass die Betroffenen überhaupt Symptome verspüren. Woran das liegt und was wir tun können, um der Erkrankung vorzubeugen, darum geht es in dieser Folge. Ich finde außerdem heraus, ob es stimmt, dass Zitronensaft hilft, Noroviren abzuwehren. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es hier gleich mit unserem Interview losgeht, eine kurze Bitte in eigener Sache. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist für den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information des Deutschen Podcastpreises nominiert. Damit wir den Preis in diesem Jahr auch wirklich mit nach Hause nehmen können, brauchen wir aber eure Unterstützung. Heißt, noch bis zum 20. Mai könnt ihr auf der Seite des Deutschen Podcastpreises für AHA abstimmen. Den Link zum Voting, den stelle ich euch in die Shownotes und sag jetzt schon mal tausend Dank. Alle 8 Minuten stirbt irgendwo auf der Welt ein Mensch an seiner Diabeteserkrankung. Als ich auf diese Zahl gestoßen bin, da war ich schockiert, denn das Ausmaß war mir bis dahin nicht bewusst. Tatsächlich zählt Diabetes in Industrieländern zu den am weitesten verbreiteten Volkskrankheiten. Medizinerinnen und Mediziner unterscheiden dabei zwischen Typ 1 und Typ 2, wobei vor allem letzterer als Wohlstandskrankheit gilt. Über 90% aller Diabetikerinnen und Diabetiker leiden daran. Und Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge hat mindestens jeder 5. Erwachsene in Deutschland auffällige Blutzuckerwerte. Und zwar zusätzlich zu den bereits diagnostizierten Diabetikerinnen und Diabetikern. Zeit, mehr über Diabetes, seine Ursachen und Folgen zu erfahren. Deshalb habe ich mich heute mit Dr. Jens Kröger verabredet. Er ist Gründer und Leiter mehrerer ambulanter diabetologischer Schwerpunktpraxen in Hamburg. Außerdem Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie. Er wird mir unter anderem erklären, warum die Zahl der Erkrankungen kontinuierlich steigt und wie wir verhindern können, selbst zu erkranken. Herr Kröger, wie unterscheiden sich Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2?
Also beim Diabetes Typ 1 ist es eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, in der Bauchspeicheldrüse wird Insulin produziert. Das Insulin führt dazu, dass Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, und Kohlenhydrate, die im Körper gespeichert werden, in die Zellen übernommen werden. Dafür braucht man Insulin. Und beim Typ 1 Diabetes wird das Insulin, was in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, zerstört, sodass man dann diese Erkrankung nur mit Insulin, einer Insulintherapie, steuern und managen kann. Was aber auch natürlich ein großer Segen ist. Ne? Also vor vielen, vielen Jahren hatten wir noch kein Insulin und da sind die Menschen gestorben. Bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist es so, dass eigentlich noch genügend Insulin vorhanden ist. Aber dieses Insulin, was aus der Bauchspeicheldrüse dann freigesetzt wird, ist häufig nicht so effektiv, weil in den Zellen, da wo das Insulin dann andockt, um die Zellen zu öffnen, gehen diese Zellen nicht richtig auf. Und das eine nennen wir eine sogenannte Insulinsekretionsstörung, dass weniger Insulin kommt über die Jahre. Und das zweite ist eine Insulinresistenz, wo eben dieses Insulin nicht ausreichend wirken kann.
Was ist denn die Ursache für Typ-2-Diabetes?
Beim Typ-2-Diabetes ist es so, dass eine große genetische Grundlage vorhanden ist. Das heißt, Menschen, die in der Familie, wo der Vater oder die Mutter oder eine Generation davor Typ-2-Diabetes haben oder hatten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die Kinder dann Typ-2-Diabetes bekommen, insbesondere wenn ein Übergewicht besteht oder wenn die Menschen sich nicht ausreichend bewegen, weil dann eben diese Insulinresistenz, die vorhanden ist, eben noch verstärkt wird. Das heißt, die Botschaft ist, Menschen mit Typ-1-Diabetes können heute nicht verhindern, dass sie Typ-1-Diabetes bekommen. Aber Menschen mit Typ-2-Diabetes können insbesondere diejenigen, die eben auch eine Anamnese aus der Familiengeschichte haben, enorm dazu beitragen, dass sie entweder Diabetes Typ 2 nicht bekommen oder die Manifestation verschieben.
Woran liegt das denn, dass die Zahl der Erkrankungen, also speziell Typ-2-Diabetes, auch hierzulande einfach zunimmt?
Da sprechen Sie ein ganz großes Problem an, weil das natürlich auch ein gesellschaftspolitisches Problem ist. Wir haben immer mehr Menschen mit Übergewicht. Über 50% der Frauen in Deutschland sind übergewichtig und über 60% der Männer. Und ungefähr 22% aller Menschen sind adipös. Das heißt, ein starkes Übergewicht. Wir bezeichnen Adipositas Menschen, wenn der sogenannte Body Mass Index ab 30 und höher besteht. Und was besonders dramatisch ist, dass auch immer mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig sind, in Deutschland um die 15%, und adipös um die 7%. Das heißt, durch diese Zunahme, insbesondere des Gewichtsverhaltens, und dass die Menschen sich auch weniger bewegen insgesamt, ja, wird eben auch die Rate von Typ-2-Diabetes immer höher.
Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge gelesen, dass es oft sehr viele Jahre dauern kann, bis Typ-2-Diabetes erkannt wird. Und ich frage mich, woran liegt das denn?
Das haben Sie genau richtig gelesen, Frau Kraft. Der Punkt ist, der Typ-2-Diabetes verläuft immer schleichend. Und bevor ein Typ-2-Mensch mit einem Typ-2-Diabetes diagnostiziert wird, ist eine Vorlaufstrecke von 6 bis 7 Jahren. In dieser Zeit steigen quasi die Glukosewerte kontinuierlich immer ein bisschen mehr an. Das heißt, wenn wir normalerweise sagen, ein Mensch, der gesund ist, hat nüchtern einen Wert unter 126 Milligramm pro Deziliter, so ist richtig, dann ist es beim Diabetes eben so, dass ab 126 Milligramm pro Deziliter nüchtern wir von einem Diabetes sprechen. Und dann müssen Sie sich das folgendermaßen vorstellen. Dann geht es erst auf 130, dann auf 132. Und diese leichten Schritte, die merkt man nicht, die spürt man nicht. Bei Menschen mit Typ-1-Diabetes ist das immer ein dramatischer Verlauf, weil eben innerhalb von Wochen geht es den Menschen schlecht. Die Glukosewerte sind sehr hoch, weil ungenügend Insulin produziert wird. Und bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist das ein ganz langsamer Verlauf über viele, viele Jahre. Und das macht das Dramatische aus, wenn die Menschen sich eben nicht untersuchen lassen und gar nicht wissen, was bei ihnen passiert, dann erkennen sie es auch nicht. Und das ist natürlich auch für die Therapie schwierig, weil da nicht rechtzeitig genug auch eine sinnvolle Therapie eingesetzt werden kann.
Welche Symptome können denn darauf hindeuten, also dass sich das gerade ganz langsam bei mir entwickelt?
Also die klassischen Symptome, die Menschen eben haben, zum Beispiel, indem sie viel trinken müssen, indem sie viel Wasser lassen müssen, indem Wunden schlechter heilen, indem ich schlechter schauen kann, das sind alles Dinge, die treten auf, wenn die Werte sehr hoch sind. Und in den Vorphasen habe ich das alles nicht. Ja? So, dass da einfach immer wieder auch die Botschaft von mir gesagt wird, dass die Menschen sich untersuchen lassen sollen. Wir haben ja Möglichkeiten in Deutschland, dass die Menschen zum Gesundheitscheck-up gehen können. Und das kann ich gehen zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr einmal. Und da wird die Nüchternglucose bestimmt. Und gleichzeitig kann ich dann mit meinem behandelnden Arzt auch besprechen, wie hoch ist denn mein Risiko, auch gerade aufgrund meiner Familienkonstellation, Diabetes Typ 2 zu bekommen. Und ab dem 35. Lebensjahr kann ich diesen Gesundheitscheck-up alle 2 Jahre wahrnehmen. Das Problem ist immer nur, gehen viel zu wenig Leute hin. Ne? Ungefähr 50% nehmen den Gesundheitscheck-up wahr. Und gerade diese Menschen mit erhöhtem Risiko tun sich einfach wirklich einen Gefallen, indem sie dorthin gehen, sich untersuchen lassen und sich beraten lassen, um den Diabetes Typ 2 rechtzeitig zu entdecken oder eben Maßnahmen zu ergreifen, dass sie ihn gar nicht bekommen oder verschieben können in der Manifestation.
Die Diagnose von Diabetes Typ 2, wie können wir uns die denn vorstellen?
Die Diagnose wird anhand von 2 Kriterien gebildet. Das eine ist der sogenannte Nüchternwert, die Nüchternglucose, die ich beim Hausarzt machen lasse, ja, also hinsichtlich mit einem Laborgerät, also nicht mit diesen kleinen Blutzuckermesssystemen, die vielleicht der Nachbar hat oder wer auch immer, die sind einfach zu ungenau. Es muss eine Labormethode sein. Und dann gilt 126 Milligramm pro Deziliter und höher, dann steht die Diagnose Typ-2-Diabetes. Oder es gibt ein Blutzuckergedächtnis, das nennt sich HbA1c, ist auch eine Blutuntersuchung, die beim Hausarzt gemacht wird. Da wissen wir einfach, ab 6,5% und höher steht auch die Diagnose Typ-2-Diabetes. Das heißt, die Diagnose ist eine Labordiagnose anhand von bestimmten Laborwerten.
Und jetzt nochmal als letzte und wahrscheinlich auch wichtigste Frage. Sie haben schon angesprochen, Bewegung hilft, Diabetes Typ 2 vorzubeugen, richtige Ernährung hilft vorzubeugen, Übergewicht vermeiden ist eine Art der Vorsorge. Haben Sie denn noch andere Tipps, was außerdem helfen kann?
Ich würde mir sehr wünschen, dass die Politik mehr macht. Wir wissen einfach, dass diese sogenannte Verhaltensprävention, ja, das heißt genau das, was Sie gerade beschreiben, ist eine ganz wichtige Form der Prävention. Und dabei finde ich es immer wichtig, dass die Menschen nicht denken, jetzt wird mir alles Essen weggenommen, ja, oder alles, was ich gerne esse, wird weggenommen oder alles Süßes muss ich jetzt vermeiden. Nein, ich bin ein großer Fan davon, hinsichtlich individualisierter Ernährung, hinsichtlich individualisierter Bewegungskonzepte. Man muss immer schauen, nicht was gerade mal in ist, ja, oder, sondern immer gucken, was holt mich ab? Womit gehe ich mit? Was kann ich auf Dauer machen? Und da gibt es so viele Möglichkeiten und deswegen ist es wichtig, sich da individualisiert beraten zu lassen.
Das war Dr. Jens Kröger. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Gerne.
48 Stunden mit starker Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Wer an einem Magen-Darm-Infekt leidet, der fühlt sich grauenhaft. Deshalb widme ich mich gleich der Frage, ob Zitronensaft hilft, Noroviren abzuwehren.
VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
VoiceOver ein. Einstellungen.
So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
Bücher, Kontakte, Kalender, zum Öffnen doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Vom Herbst bis zum Frühjahr haben Magen-Darm-Infekte Hochsaison. Meist sind sie nach 48 Stunden ausgestanden und oft sind hochansteckende Noroviren der Grund für plötzlich einsetzende Beschwerden. Und wer von euch schon einmal Brechdurchfall hatte, der weiß, diese Erkrankung ist richtig fies. Angeblich soll Zitronensaft dabei helfen, die Erreger abzuwehren. Aber was ist dran? Es stimmt, aber nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und das hat mit dem Übertragungsweg von Noroviren zu tun. Der ist genauso eklig, wie Brechdurchfall klingt. Medizinerinnen und Mediziner bezeichnen die Übertragung des Virus als fäkal-oral. Heißt, die Erreger stecken in kleinsten Spuren von Stuhlresten und Erbrochenem. Über die Hände von Erkrankten gelangen sie dann auf Gegenstände wie Türgriffe und von dort auf andere Hände und in den Mund deren Besitzer. Hier kommt jetzt die Zitrone ins Spiel. 2015 haben Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums herausgefunden, dass Zitronensaft Noroviren ausschalten kann. Denn Citrat, ein Stoff, der in Zitronensaft vorkommt, dockt beim Virus genau dort an, wo es sich auch mit menschlichen Körperzellen verbinden würde. Das Citrat im Zitronensaft macht das Virus also unschädlich. Heißt, wer sich die Hände mit Zitronensaft desinfiziert, der hat gute Chancen, von einer fäkal-oralen Infektion verschont zu bleiben. Ob es außerdem hilft, Zitronensaft zu trinken, ist allerdings nicht belegt. Wobei die enthaltenen Vitamine der Genesung sicherlich nicht schaden dürften. Klar ist aber, eine Desinfektion von innen, die gibt es nicht. Und das liegt ganz einfach daran, dass Viren im Blut wirken und deshalb selbst mit einem sehr großen Schluck Saft nicht in Kontakt kommen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Kritik, Lob, Anregungen oder einen Themenvorschlag habt, dann erreicht ihr uns jederzeit unter wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.